Meine Aufgabe ist es, über die aktuellen Leitlinien zum HPV-Screening zu sprechen und vor allem auch auf die Stellungnahme der österreichischen Fachgesellschaft einzugehen und hier die klinischen, praktischen Implikationen mit Ihnen zu besprechen. Nun, wie Sie alle wissen, ist die Infektion mit einem humanen Papillomavirus aus der Hochrisikogruppe die Grundvoraussetzung, dass es zu einer hochgradigen Dysplasie im Bereich der Cervix oder auch eines invasiven Karzinoms kommen kann. Es muss hier zu einer persistierenden, chronifizierten Infektion kommen, die aktiv ist und dann schließlich hier die entsprechenden Zellveränderungen verursachen kann. Und wenn man sich hier die hochgradigen Dysplasien ansieht, dann sehen Sie, dass bei praktisch allen eine Hochrisiko-HPV-Infektion nachweisbar ist und in über 50% die aggressivsten Viren, die zwei Stämme 16 und 18, nachweisbar sind. Und bei den invasiven Karzinomen findet man diese zwei Stämme bei etwa 2/3 aller Fälle. Das Cervixkarzinom ist nach dem Endometriumkarzinom in Österreich das zweithäufigste gynäkologische Beckenmalignom und wie Sie sehen, werden etwa 50% im Stadium 1 diagnostiziert, wo der Tumor noch auf die Cervix beschränkt ist. Und das sind eigentlich die Fälle, die im Rahmen eines Screenings detektiert werden. Im Umkehrschluss wird die andere Hälfte etwa der Fälle nicht im Rahmen eines Screenings detektiert und hier findet man fortgeschrittenere Stadien und diese Tumoren sind dann auch für die Todesfälle, die wir in Österreich sehen, durch diese Erkrankung ursächlich zu finden. Wenn man über Screening spricht, dann ist es ganz wichtig, die Ziele des Screenings zu definieren und hier steht an erster Stelle, dass man prämaligne Erkrankungen erkennt, also Krebsvorstufen, bevor es zum invasiven Karzinom kommt, eben auch das Ziel des Cervixkarzinom-Screenings. Und wenn das nicht gelingt, dann ist es gewünscht, dass man die Karzinome früh erkennt, also in einem besten Fall in einem präklinischen Stadium, bevor Symptome auftreten und weil man dann üblicherweise auch besser therapieren kann und häufiger ein kuratives Setting hat, wo die Erkrankung heilbar ist. Und das letztendliche Ziel ist immer die Verbesserung der Prognose und die Reduktion der Mortalität. Nun sieht man sich hier die Daten der Statistik Österreich an zum Cervixkarzinom, dann kann man ganz klar sagen, dass das Cervixkarzinom-Screening in Österreich eine Erfolgsstory ist und dass es sicher eines der besten Screening-Modelle ist, die wir haben, weil es sind zwei ganz wichtige Voraussetzungen erfüllt worden in den letzten 40 Jahren, wo gescreent wurde. Es ist die Inzidenz der Erkrankung gesenkt worden und zwar signifikant und auch die Mortalität am Cervixkarzinom konnte in etwa halbiert werden. In den 70er Jahren wurde es eingeführt. Es gibt interessanterweise keine ganz klare Screening-Guideline in Österreich. Es gibt Empfehlungen von der Krebsgesellschaft, es gibt Empfehlungen von den Sozialversicherungsträgern und die sind sich einig, es sollte ab etwa 20 Jahren gescreent werden und es werden hier jährliche zytologische Abstriche empfohlen. Wir haben ein opportunistisches Screening im Gegensatz zu anderen europäischen Ländern und das ist aber auch eines der möglichen Probleme und Limitationen, dass im Rahmen eines opportunistischen Screenings die Teilnahmerate häufig niedrig sind. Und in Österreich haben wir Teilnahmeraten um die 50% und von diesen 50% aller Frauen geht etwa die Hälfte nur jährlich zum Screening. Das sind Daten vom Hauptverband, wo Sie sehen, dass die Teilnahmeraten in Österreich außerdem abhängig sind vom Alter der Frauen. Und die Empfehlung ist ja zwischen 20 und 70 zu screenen und Sie sehen hier, dass einerseits hier, dass bei den 20- bis 40-jährigen Frauen die Raten um die 40% liegen, aber dann die Teilnahmeraten abfallen und hier doch sehr, sehr niedrige Prozentzahlen annehmen. Nun, das eine sind die Anforderungen an Screening-Modell. Teilnahmeraten sollten möglichst hoch sein. Wenn man sich den Test ansieht, der verwendet wird, die Zytologie, dann gibt es hier auch ganz unterschiedliche Daten zur Qualität dieses Tests, zu den Kennzahlen der Zytologie, je nachdem, welche Studie man sich ansieht. Der positive Vorhersagewert, also die Spezifität der Zytologie, ist eigentlich sehr gut. Das heißt, wenn man einen positiven Test hat, dann liegt sehr häufig auch eine Zielerkrankung, also eine Dysplasie oder ein Zervixkarzinom vor. Wo Verbesserungsbedarf da ist, wo eine große Variabilität da ist, ist die Sensitivität oder der negative Vorhersagewert. Das heißt, wenn der Test negativ ist, gibt es trotzdem eine gewisse Anzahl an Frauen, die eine Zielerkrankung trotz dieses negativen Tests haben. Die Probleme oder die möglichen Limitationen haben unterschiedliche Ursachen. Einerseits können Abnahmefehler, Fixierungsfehler, aber auch Befundungsvariabilität hier beteiligt sein. Und das erfordert eigentlich ein sehr kurzes Abnahmeintervall und eigentlich eine sehr, sehr hohe Teilnahmerate. Da gibt es Daten aus Kärnten, die vor einigen Jahren publiziert wurden, die ganz interessant sind. Da wurden alle Zervixkarzinome angesehen, die neu diagnostiziert wurden innerhalb von 2 Jahren. Das waren 130 Neuerkrankungen. Und interessant ist, dass etwa die Hälfte dieser Frauen, die an einem Zervixkarzinom in Kärnten erkrankt sind, 5 Jahre vor der Diagnose keinen Krebsabstrich hatten. Das heißt, das sind genau diese Patientinnen, die nicht zum Screening gehen. Aber die Patientinnen, die gegangen sind und die einen Krebsabstrich hatten und einen unauffälligen Krebsabstrich hatten, da wurden die Befunde, da wurden diese Abstriche nachbefunden. Und man sieht, dass die Hälfte dieser negativen Krebsabstriche falsch negativ waren. Das heißt, diese Patientinnen hatten bereits Auffälligkeiten, sind sozusagen durchgerasselt durch den Test und wurden als falsch negativ beurteilt. Und fast alle dieser Krebsabstriche hatten Qualitätsmängel, wie sie dann definiert wurden. Also einerseits Verbesserungsmöglichkeiten in der Teilnahmerate und auch in der Qualität der Zytologie. Und es ist dann dieses Qualitätssicherungsprogramm der ÖGZ ins Leben gerufen worden. Es sind gesundheitspolitische Maßnahmen ins Leben gerufen worden, wo die mit dem Ziel, die Teilnahmerate zu erhöhen. Nun, wenn man jetzt überlegt, wie so ein Screening optimalerweise aussehen sollte, dann gibt es hier ganz, ganz viele verschiedene Schrauben, an denen man drehen kann. Es gibt ganz viele Fragen, die man beantworten sollte. Einerseits will man ein organisiertes oder ein opportunistisches Screening. Wie sollen die Tests aussehen? Soll man weiter mit der Zytologie alleine testen? Soll man die Zytologie mit zusätzlichen Markern oder eventuell Dünnschichtzytologie kombinieren? Soll man einen HPV-Test machen oder soll man das kombinieren oder soll man es abwechseln? Das sind alles Fragen, die sich dann stellen. Wie lang sollen die Screening-Intervalle sein? Und schlussendlich auch gesundheitspolitische Fragen. Wer trägt die Kosten des Screenings? Wie läuft es mit der Abrechnung? Und all diese Dinge spielen hier natürlich mit. Ganz aktuell hat Deutschland sein Screening geändert. Es gibt neue Empfehlungen, die Sie hier vereinfacht sehen. Hier wird ab 2018 ein neues Screening durchgeführt. Es gab hier ganz heftige standespolitische Diskussionen und letztendlich hat man sich dann auf dieses Modell mehr oder weniger geeinigt. Und Sie sehen hier, und das ist international recht üblich, wird unterschieden zwischen 2 Altersgruppen. Einerseits die Gruppe der ganz jungen Patientinnen zwischen 20 und 30 und dann der Frauen über 30 bis in etwa 70. Und hier wird für das jüngere Kollektiv werden jährliche Krebsabstriche empfohlen und dann Algorithmen, die mein Kollege, glaube ich, noch nachher etwas genauer durchgehen wird. Ab 30 ist es so, dass man entweder die Zytologie durchführen kann, und zwar jährlich, oder dass man einen HPV-Screening-Test durchführt, eine Typisierung, und hier die Screening-Intervalle ausdehnt auf alle 5 Jahre. Ein bisschen unklar und offen ist hier noch der Abklärungstest, der bei einem positiven HPV-Test durchgeführt werden soll. Letztendlich werden einige dieser Patientinnen eine Kolposkopie brauchen. Auch interessant, was mit diesen Patientinnen passiert, die im Rahmen dieses organisierten Screenings der Einladung nicht folgen. Hier ist auch geplant, dass man die Frauen entweder wieder einlädt oder dass man eine Selbsttestung anbietet und so einen Test zuschickt. Ganz kurz möchte ich darauf eingehen, warum hier zwischen diesen zwei Altersgruppen unterschieden wird, also 20 bis 30 und über 30. Das ist ganz einfach. Wir haben eine sehr hohe Prävalenz an HPV bei den jungen Patientinnen. Sie sehen hier, dass bei den 20 bis 30-jährigen Frauen die Prävalenz zwischen 15 und 25% liegt. Das heißt, wenn Sie hier einen HPV-Test machen, dann haben Sie sehr viele positive Testergebnisse. Dementsprechend werden viele auch falsch positiv sein. Das heißt, es wird zwar eine HPV-Infektion da sein, aber womöglich keine Zielerkrankung, also keine hochgradige Dysplasie oder ein Zervixkarzinom. Ab 30 sinkt die Prävalenz auf knapp unter 10% und hier macht dieser Test dann mehr Sinn. Sie haben sozusagen dann weniger falsch positive Tests. Schauen wir in die USA, wie sieht es da aus? Sie sehen hier drei relativ ähnliche Empfehlungen. Also in den USA gibt es drei unterschiedliche Fachgesellschaften, die sich hier geäußert haben. Auch hier wird zwischen 20 bis 30 und über 30 unterschieden. Es sollte für zwischen 20 und 65 gescreent werden und dann sollte aufgehört werden. Nach einer Hysterektomie sollte man nicht testen und was auch ganz interessant ist, ist die Stellungnahme bei Frauen, die eine HPV-Impfung hatten. Hier sollte die Screening-Modalität nicht geändert werden. Und Sie sehen hier auch hier wieder Zytologie empfohlen bei den 20- bis 30-Jährigen und bei den über 30-Jährigen wird empfohlen, dass man beides macht, HPV und Zytologie. Mittlerweile gibt es zahlreiche Screening-Studien, die abgeschlossen wurden. Es wurden hier hunderttausende Frauen eingeschlossen, wo typischerweise verglichen wurde das Screening mit Zytologie, das Screening mit HPV oder auch ein kombiniertes Screening. Und was man eigentlich sehr schön sieht, hier zum Beispiel bei der kanadischen Studie, dass die Sensitivität, also die Detektionsrate sozusagen, mit dem HPV-Test deutlich ansteigt. 55% mit der Zytologie, 94% mit dem HPV und wenn man kombiniert, kommt man auf fast 100%. Die Spezifität sinkt mit dem HPV-Test etwas, das hängt auch von der Art des Tests ab, weil hier eben auch Frauen einen positiven Test haben, die eben keine Zielerkrankung haben. Und was auch interessant ist, ist, dass die Spezifität nochmal sinkt, wenn man PAP und HPV kombiniert. Und so ist es auch mit den Kosten. Die Kosten sind relativ neutral für PAP und HPV. Wenn man beides aber kombiniert im Screening, dann steigen die Kosten an. Wie ich schon hingewiesen habe, darauf hat der HPV-Test einen sehr, sehr guten negativen Vorhersagewert. Sie sehen hier, dass Frauen, die HPV-negativ sind und einen negativen Krebsabstrich haben, ein sehr, sehr, sehr niedriges Risiko haben, dass sie eine ZIN3+, also eine hochgradige Dysplasie oder Zervixkarzinom entwickeln, von fast 0% bis 0,2% innerhalb von 5 Jahren. Und diese Wahrscheinlichkeit ist nicht so gut, dieser negative Vorhersagewert ist nicht so gut für die Zytologie. Umgekehrt ist eine HPV-16-Infektion und auch eine HPV-18-Infektion und die Infektion mit den anderen Hochrisikostämmen ein Risikofaktor, dass innerhalb einer gewissen Nachbeobachtungszeit eine hochgradige Dysplasie auftritt. Noch stärker ist der Vorhersagewert oder das Risiko eigentlich für eine hochgradige Dysplasie, wenn die Infektion persistiert. Also wenn man mehrere Tests macht und sieht, okay, es ist hier eine Hochrisiko-HPV-Infektion da, womöglich sogar 16 oder 18, dann sehen Sie hier das sehr, sehr hohe Risiko für das Auftreten so einer Krebsvorstufe. Die Daten sind mittlerweile sehr, sehr gut. Ich möchte Ihnen jetzt noch einen Auszug aus einer Studie zeigen, einer Meta-Analyse, wo 4 große Screening-Trials kombiniert wurden und wo jetzt der wirklich relevanteste Endpunkt untersucht wurde. Das heißt, die Vermeidung von den invasiven Karzinomen. Meistens werden ja die Krebsvorstufen und die invasiven Karzinome hier als Zielendpunkt zusammengefasst, aber in dieser Ronco-Studie wurden eben nur die Cervix-Karzinome, die invasiven Karzinome angesehen. Und Sie sehen hier, dass wenn Frauen einen negativen Test zum Einschluss dieser Studien hatten, dass dann der HPV-Test etwa viermal besser war in der Vermeidung der invasiven Karzinome als der zytologische Test. Das heißt, hier haben wir sehr gute Daten, die auch sehr prominent publiziert wurden aus prospektiven Studien, die ganz klar zeigen, dass dieser Test sensitiver ist. Nichtsdestotrotz, die schlechtere Spezifität ist natürlich die Kehrseite dieses Tests und wir haben auf einmal neue Befundkonstellationen, wenn wir mit HPV screenen, die wir vorher nicht gekannt haben. Wir müssen uns mit der Situation auseinandersetzen, dass Frauen HPV-positiv sind, eine normale Zytologie haben und Sie sehen hier die Empfehlung der Fachgesellschaft der amerikanischen, wie man in dieser Situation umgehen muss. Und was als erstes auffällt an dieser Abbildung ist, dass sie ziemlich kompliziert ist. Das heißt, wenn Sie einen positiven HPV-Test haben, bei negativer Zytologie, dann gibt es ganz viele verschiedene Möglichkeiten, wie man damit umgeht. Man kann eventuell wiederholen den HPV-Test, man kann die Zytologie als Triage verwenden oder eine Kolposkopie durchführen. Also es wird auf jeden Fall komplizierter. Nun, lassen Sie mich in den letzten Dias noch auf ein Positionspapier unserer Fachgesellschaft eingehen, das unter Federführung der österreichischen Gesellschaft für Gynäkologie und Geburtshilfe unter AGO durchgeführt wurde, in Kooperation mit den niedergelassenen Fachärzten und der ÖGZ. Und die Motivation für dieses Positionspapier war im Wesentlichen die Entwicklung in Deutschland, wo es hier so etwas nicht gab und wo hier ein großes Problem im Rahmen der Leitlinienstellung dann aufgetreten ist. Nun gehen wir die Stellungnahmen durch. Ganz klare erste Stellungnahme, es sollte nicht zu längeren Untersuchungsintervallen kommen. Frauen sollen jährlich zum Frauenarzt gehen, das ist wichtig. Der Frauenarzt ist zuständig für das Cervix-Karzinom-Screening, aber nicht nur das, er soll auch als erster Kontakt für die Frauengesundheit sein. Und hier ist das auch ganz essentiell, dass man die Beteiligungsrate hochhält. Die primäre HPV-Testung soll in Österreich erhältlich sein. Das ist ein Statement, das auch den Sozialversicherungsträgern suggerieren soll, dass hier eine Kostenerstattung getragen werden sollte. Der HPV-Test kann die zytologische Untersuchung ersetzen. Das ist ein Statement, das im Prinzip darauf hinweist, dass man beides machen kann. Man kann auch alternierend die Tests anwenden, also zum Beispiel einmal einen HPV-Test als Basis und dann jährliche Zytologie-Untersuchungen, aber man sollte aus den vorher genannten Gründen eine Co-Testung vermeiden. Ja, das ist ein wesentliches Statement. Auch die Wahl der Untersuchung liegt beim betreuenden Facharzt. Das ist ein Statement, das bei den niedergelassenen Frauenärzten und Frauenärztinnen auch zu Kritik geführt hat, weil es die Angst da ist, dass man jetzt hier auch forensisch längere Aufklärungsgespräche führen muss, die sozusagen sehr aufwendig sein können und dies sollte in Absprache natürlich mit der Patientin geschehen. HPV-Testung soll auch für HPV-geimpfte Frauen zur Verfügung stehen und was, glaube ich, wichtig ist, ist das Statement, dass hier Abklärungsalgorithmen definiert werden müssen. Diese Algorithmen von den amerikanischen Fachgesellschaften oder den deutschen Fachgesellschaften sind ganz klar nur in einem organisierten Screening zu halten. Wir haben ein opportunistisches Screening, wir müssen hier ganz klar anpassen und Leitlinien sind gefragt. Also das ist alles noch offen, das ist keine Leitlinie, sondern eine Stellungnahme und wie so ein Algorithmus aussieht, da gibt es viele Möglichkeiten. Man muss sich fragen, wie man eben mit HPV-negativen Frauen umgeht, wie man mit Frauen mit HPV-16 oder 18 Infektionen umgeht, ob man die gleich kolposkopiert oder ob man hier eine Zytologie zum Beispiel macht und wie man mit Frauen mit anderen HPV-Stämmen umgehen soll. Für wen ist die HPV-Testung wahrscheinlich besonders sinnvoll, Frauen ab 30, das haben wir vorher gesehen, Frauen, die schon mal ein HPV-Problem hatten, also zum Beispiel einen PAP3 hatten, hier ist ja auch der HPV-Test zugelassen und wird refundiert, Nachsorge nach Konisation, das ist eine zugelassene Indikation zur Testung. Ab 30 bei Frauen, die noch nie beim Screening waren und Frauen, die, wo man glaubt, dass sie eher selten zum Screening kommen werden. Hier Dinge, die den Test betreffen, das sind sozusagen klare Statements, das muss ein zugelassener Test sein, der sollte auf jeden Fall nur High-Risk, nach High-Risk-Typen screenen. Das Screening nach Low-Risk humanen Papillomviren ist passé, das hat keine klinische Relevanz und im besten Fall sollte so ein Test auch nach den gefährlichsten Stämmen 16, 18, eventuell auch 45 screenen. Die ÖGG empfiehlt, dass man die Zytologie als Triage-Test verwendet, das heißt bei HPV-positiven Patientinnen sollte hier eine Zytologie durchgeführt werden. Damit bin ich am Ende, bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und stehe noch für Fragen zur Verfügung. Applaus